habe mir so ein bisschen Zeit gegeben, habe mir dann selber wirklich auch so eine Deadline gesetzt und habe dann gesagt, okay, wenn du dich bis dahin immer noch so fühlst, dann kündigst du einfach. Und es war eigentlich immer mein Ziel, zu gehen und erstmal eine kurze Pause zu machen. Ich wollte mir ja wirklich so 3 Monate für mich nehmen. Spoiler, das hat nicht ganz so geklappt. Wir sind dann beispielsweise in Spanien mit einer Kopie vom italienischen Shop rein, haben das einfach mal plain übersetzen lassen. Ja, und haben dann die ersten Meter als live gestellt. Da haben wir dann auch einfach geschaut, okay, was performt denn gerade im deutschen Markt gut? Okay, lass einfach mal übersetzen.
Herzlich willkommen im ECOSA-Podcast heute. Nico hat mir heute die Möglichkeit gegeben, einfach mal das Podcast-Studio zu übernehmen. Ich habe gerade mit Astrid schon Spaß gemacht. Wir werden auf jeden Fall nochmal ein kleines Foto hinterher scheren, wie hier die Rumpelkammer hinter uns ausschaut. Wir haben alles jetzt ein bisschen zusammengestellt. Ich glaube, dass wir in vielen Dingen sehr professionell sind, aber das Podcast-Studio ist es leider nicht. Aber das machen wir dann an anderer Stelle nochmal. Aber ich freue mich mega, Astrid, dass wir heute einfach mal ganz entspannt quatschen können. Ich glaube, du hast eine sehr, sehr coole Journey durchlaufen. Und ich freue mich mega, da heute einfach ein bisschen mehr dazu zu erfahren. Deswegen vielleicht einfach mal kurz die Frage an dich. Wie geht's dir heute? Wie waren so die letzten Tage?
Ja, gut. Also erstmal vorab, ich freue mich auch total. Wir haben ja gerade vorhin schon gesagt, wir arbeiten jetzt schon eine längere Zeit, also schon ein paar Monate zusammen, aber so richtig gequatscht haben wir noch nie und jetzt machen wir das gleich vor Kamera, also mega. Ja. Danke für die Gelegenheit. Mir geht's gut, ich bin ein bisschen müde. Das ist so das, was ich fast jeden Tag antworte auf, wie geht's dir? Also irgendwann über 30 ist es leider so, dass man immer ein bisschen müde ist, aber an sich total gut. Bin trotzdem voller Energie.
Da freue ich mich jetzt richtig auf den Januar, weil da werde ich 30.
Yay!
Ja, mal schauen. Nee, aber es hört sich doch super an. Ja, also ich finde, bei uns ist auch gerade echt viel los. So, du kriegst es ja mit, jetzt mit Q4. Wir hatten jetzt am Sonntag unseren Workshop. Ja. Sales läuft gerade auf Hochtouren. Also crazy. Irgendwie echt viel Alarm. Deswegen, freue mich mega, dass du heute zu Gast bist und wir einfach mal so ein bisschen quatschen können. Ich habe mir im Vorfeld zu dem Podcast auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was ich dich heute fragen möchte, weil ich finde, was eine ganz lustige Anekdote ist, und zwar, ich hatte, als ich mich bei ECOSA beworben habe, echt nicht viel Ahnung von E-Commerce. So, ich wusste, dass ich halt bei ProSieben raus möchte, um den nächsten Schritt zu wagen. Auch da Props an ProSieben, war eine sehr gute Zeit dort. Und ich habe dann Nico einfach geoutreached auf LinkedIn und dann meinte er so, yo, lass nächste Woche quatschen. Und ich habe halt so 10 Tage E-Commerce-Knowledge, alles von ECOSA, so ECOSA-Bibel, alles rein inhaliert, weil ich das so, fuck, wenn er mich dann Sachen fragt, ich nicht weiß, ist ganz schlimm. Aber um jetzt auf den eigentlichen Punkt so rauszukommen, ich habe da auch Podcasts angefangen zu hören und da habe ich unter anderem einen Podcast über Beers with Benefits gehört. Und zwar ging es da darum, ich glaube, es war ein Amazon-Podcast, wo sie erzählt haben, dass es sehr gut funktioniert hat, die Inhaltsstoffe auf die Verpackung drauf zu drucken. Ja. Und ich kann mich tatsächlich an nicht mehr so viel erinnern, was generell dann bei Unternehmen so passiert. Ich habe dann nochmal einen Vortrag auf dem E-Commerce Summit, ich glaube von Eva gehört zum Influencer Marketing. Deswegen, ich habe natürlich auch im Vorfeld so ein bisschen Recherche gemacht und freue mich mega, was du heute zu erzählen hast. Deswegen vielleicht einfach mal einleitend die Frage, Astrid, wie bist du zu E-Commerce gekommen? Macht es dir noch Spaß?
Ja, es macht mir noch Spaß. Ich hatte letztes Jahr einen kurzen Downer, wo ich kurz dachte, oh mein Gott, vielleicht will ich gar keinen E-Commerce mehr machen. Aber das ist zum Glück dann sehr schnell wieder vorbeigegangen und es macht mir wieder Spaß. Wie bin ich zum E-Commerce gekommen? Ist eigentlich eine gute Frage. Ich bin eigentlich vom klassischen Online-Marketing so ein bisschen reingerutscht, aber ich bin auch ins Online-Marketing so ein bisschen reingerutscht, weil ganz ursprünglich mal wollte ich eigentlich ins Eventmanagement. Ich habe dann auch was studiert mit Eventmanagement und habe dann aber im Studium gemerkt, okay, das interessiert mich eigentlich gar nicht so. Ja. Finde ich immer noch interessant. Ich glaube jetzt in der Retrospektive, dass es einfach darin gelegen hat, dass die Professorin total scheiße war. Sorry, aber die hört es eh nicht. Ja, da dachte ich mir so, Bullshit mache ich nicht.
Du kannst es noch Grüße ausrichten, falls sie es doch hört.
Ich weiß leider nicht mal mehr, wie sie heißt.
Oh, okay.
Tja, sorry. Ich glaube, sie macht auch was anderes mittlerweile. Das ist, glaube ich, ganz gut. Anyways, dann im Studium habe ich dann gemerkt, okay, Marketing, das war mir vorher überhaupt kein Begriff so wirklich oder habe nie drüber nachgedacht, ehrlicherweise. Das liegt mir irgendwie, weil irgendwie ist mir alles so logisch vorgekommen, so, ne, auch bei den Klausuren. Ich war ja sonst jetzt nicht so, ich habe nicht so gerne gelernt. Ich habe immer lieber gearbeitet, als jetzt irgendwie gelernt oder studiert. Aber beim Marketing, da fiel mir selbst die Theorie so ein bisschen einfacher als beim Rest. Und dann dachte ich mir, ja cool, ne, so erster Job zu finden, immer schwierig. Ich schaue mal im Marketingbereich, weil das klingt ja vielleicht ganz spannend, aber eigentlich ist mir egal, ist ein bisschen desperate, so wer auch immer mich nimmt im Jobbereich, da fange ich an. Und es war dann ein Marketingjob im Konzern und da habe ich im E-Mail-Marketing, Newsletter-Marketing angefangen. Es war damals schon nicht so attraktiv und man sagt ja heute noch, okay, E-Mail-Marketing ist tot, ist immer noch nicht. Genau, da habe ich dann so ein bisschen gearbeitet, habe dann auch so ein bisschen Social Media angefangen zu betreuen. Das ist 100 Jahre her, da war Social Media noch Bilder auf Facebook posten und dann geil zu sagen, cool, wir haben 300 Likes.
Gute Zeit gewesen.
Mega, wirklich, also so easy. Genau, da bin ich dann nach 2 Jahren, glaube ich, raus, weil ich wusste, okay, ich will woanders hin. Mhm. Bin dann ganz kurz zu Zalando und das war so mein erster Schritt in Richtung E-Commerce. Hab bei Zalando, das hat irgendwie nicht so ganz gepasst, Zalando und ich habe dann nach 2 Wochen tatsächlich schon gekündigt und hatte parallel noch ein anderes Angebot, bin dann von Berlin, also habe 1 Monat in Berlin gewohnt, bin dann nach München gezogen und bin jetzt seit, boah, keine Ahnung, seit 8, 9 Jahren hier. Hab da angefangen bei Stylight, das ist eine Meta-Search für Fashion, Interior, diese ganzen Geschichten.
Ja,
von ProSieben, ne? Also waren wir...
1000 Assets, umhängen, ja.
Genau, nicht mehr, glaube ich. Aber da drinnen, also die wurden, glaube ich, auch nochmal verkauft, irgendwie vor ein paar Jahren. Genau, da habe ich dann angefangen in einem Bereich Online-Marketing, aber für E-Commerce. Das war jetzt auch nicht der klassische E-Commerce, weil es eine Plattform war, aber dadurch halt mit sehr vielen Partnershops in Berührung gekommen und so dieses ganze E-Commerce-Game so bisschen besser angefangen zu verstehen und habe da danach, boah, ich glaube, es waren auch 4 Jahre, gemerkt, okay, so langsam Lernkurve flacht ab und das ist für mich immer ganz, ganz schwierig. Ich suche was Neues und habe dann, ich kann mich tatsächlich noch an einen Moment erinnern, die Stellenausschreibung von Berkshire Benefits auf LinkedIn entdeckt und habe dann erstmal gegoogelt, was ist das? Ist das überhaupt legit? Ne, so, aber ich bin so desperate, ich bewerbe mich jetzt einfach. Und
die Story erinnert mich gerade so genau an das, was irgendwie Yannick mir erzählt hat, wie er zu Snox gekommen
ist. Wirklich?
Ja.
Gutes Zeichen.
Also Props auf jeden Fall auch an Yannick aus. War auch, fand ich auch, sehr, sehr geile Story, die er da erzählt hat. Generell einfach sehr inspiring, in gewissen Momenten dann sich für den Underdog zu entscheiden und zu sagen, fuck it, ich nehme jetzt einfach die Chance und guck, was passiert. Und in deinem Fall ist es ja jetzt auch sehr gut ausgegangen eigentlich, oder?
Genau, in meinem Fall ist es sehr gut ausgegangen. Ich bin froh, dass ich das einfach gemacht habe. Ich meine, auch gleich, wie ich das erste Gespräch hatte, habe ich dann gemerkt, okay, das passt, ne? Das klingt auf alle Fälle super spannend.
Ja.
Klar, und es war ja damals noch relativ klein. Du weißt nie, ob es funktioniert oder nicht, aber du hast wenigstens die Chance, da irgendwie mitzuwirken. Du hast die Chance, da super viel zu lernen und im Zweifel auch was aufzubauen. Und hat geklappt. die letzten 4 Jahre war ich da. Hat total viel Spaß gemacht, war eine sehr intensive Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit. Wir haben ja relativ krass auch internationalisiert die letzten 4 Jahre, die internationalen Online-Shop auf- und ausgebaut. Und wie ich rausgegangen bin letztes Jahr im Dezember, war Berkshire Benefits, glaube ich, bei um die 40 Millionen Umsatz,
wow, okay.
wenn ich es richtig noch im Kopf habe.
Ich habe geguckt, genau. Also 23 waren es, glaube ich, fast 40 oder 32
so
oder
sowas. Ja, dann genau,
weil da haben
hinkommen.
Sie den ProSieben Seven Ventures Pitch Day gewonnen.
Ja, genau.
Und da habe ich vorhin ChatGPT kurz gefragt. Mega, mega spannend. Aber hast du ja direkt eigentlich zu Beginn deiner Karriere schon mal 2 relativ komplizierte E-Commerce-Buden ausgesucht, um es mal platt auszudrücken. Eigentlich, sagen wir mal, Beers with Benefits, generell einfach Nutrition,
ja,
du weißt, wie es ist, Supplements.
Ja.
Low AOV, einen Case, der wahrscheinlich jetzt vor ein paar Jahren noch recht gut funktioniert in der goldenen Zeit, wo die CACs noch niedrig waren.
Ja.
Jetzt ist es wahrscheinlich auch so, dass man da auf dem Zweit- bis Drittkauf halt profitabler sein muss. Und dann Marketplace bei Styler beziehungsweise umgekehrt.
Ja.
Also wahrscheinlich beides relativ kompliziert, oder?
Genau, also auf alle Fälle schon kompliziert, aber ich glaube, ist immer so. Also ich habe noch nie mit irgendjemandem gesprochen, zumindest jetzt in den letzten Jahren nicht, der dann gesagt hat, boah, bei uns super easy, ne? Stellst du einfach online und jeder kauft sofort. Du hast immer deine Challenges, du hast immer in unterschiedlicher Größe deine Stellschrauben.
Ja.
Low AOV war bei Berkshire with Benefits tatsächlich gar nicht mal so ein krasses Thema.
Okay.
Das hat, also klar, ne, ist immer ein Thema, du willst immer einen höheren AOV haben, aber im Endeffekt war das eigentlich relativ also ich glaube, das war schon da, wie ich gekommen bin, dass da immer eigentlich mindestens 2 Dosen im Schnitt im Warenkorb gelegen sind, tendenziell mehr. Also das war schon ganz gut.
Also so 50, 60, 70 Euro.
Genau, 50, 60, roundabout, je nach Markt unterschiedlich, teilweise ein bisschen drunter. Und dann auch, ne, je nachdem, wie lang da drin bist, Customer Lifetime, Neukunden, Bestandskundenquote. Mhm. Aber an sich war das eines der kleineren Themen, würde ich jetzt sagen. Mhm. Aber ja.
Was war denn ein Thema?
Das größte Thema, das hast du schon angesprochen, das war wirklich im Nutrition-Bereich, ist das Thema Health Claims, ne, diese ganzen Regulatorien und so weiter. Das ist schon vor allem in der Marketing-Kommunikation ein Thema, weil du willst ja sagen, was das Produkt macht, aber du darfst ja eigentlich nicht sagen, was das Produkt macht. Das ist super kompliziert. Wir haben Wege gefunden, mal besser, mal schlechter, aber ist schon nicht so easy.
Das heißt jetzt irgendwie, wie wir es normalerweise also bei Ecosa ja machen, ist, Brands kommen rein und dann gehen wir erstmal ganz stark in das Thema Kundenverständnis, Werteversprechen. Das heißt, ihr hattet die auch, aber ihr durftet sie nur teilweise kommunizieren, oder?
Wir durften teilweise nicht mal echte Kundenbewertungen auf der Website platziert haben. Mhm. Also das war teilweise echt schwierig, das ist ja, wir können sogar nachweisen, das ist eine verifizierte Bestellung, das ist wirklich, die Kundin hat es wirklich so empfunden, keine Chance, nehmen, muss runtergenommen werden, also so in der Komplexität. Wow. Kundenverständnis war natürlich trotzdem super wichtig für uns, also das ist etwas, was die beiden Gründerinnen auch wirklich von der Pike an immer mitgemacht haben. Du hast jetzt gesagt, das war ein Amazon-Podcast, die hatten ja damals auch auf Amazon gestartet und auch da sofort immer das Kundenfeedback in die Produktentwicklung mit einfließen lassen, was glaube ich auch wirklich ein großer Teil der Success-Story war, dass halt das ernst genommen wurde. Wenn die jetzt sagen, boah, das ist zu süß, die Wirkung passt nicht, dass das dann sofort mit reingenommen wurde und das Produkt entsprechend angepasst wurde.
Spannend. Okay, das heißt, du hast dann, wann war das damals, wo du angefangen hast?
21. Also Anfang 21 und dann Ende 24 bin ich raus. Also es waren knapp 4 Jahre.
Okay. Und wie hast du das Ganze so vorgefunden? Also hast du mir gerade gesagt, du hast die Stellenanzeige gesehen, warst erstmal ein bisschen skeptisch, ob das Ganze überhaupt legit ist. Und dann hast du dann angefangen und dann, was war Status Quo?
Ja, also klassisch Startup, jetzt würde ich sagen, so ein bisschen Chaoshaufen, alles ist irgendwie da, aber nicht so richtig. Es waren auch super viele Agenturen drinnen, das war auch, glaube ich, gut zu dem Zeitpunkt. Ich war die erste Mitarbeitende dann in diesem klassischen E-Commerce-Bereich jetzt, also E-Commerce meaning Online-Shop jetzt. Habe dann mit sehr vielen Agenturen zusammengearbeitet und dann haben wir gemerkt, okay, es macht Sinn, Schritt für Schritt die ganzen Themen zu inhausen. Und das war dann im Endeffekt mein Projekt für die 4 Jahre. Ich hatte dann zum Schluss wirklich ein recht großes Team aufgebaut. Wir hatten dann wirklich auch eigentlich so gut wie alles in-house gemacht, bis auf kleinere Projekte, wo du spezifische Skills nochmal gebraucht hast, wenn dann teilweise geoutsourced. Das war ein Riesenprojekt, auch große Lernkurve für mich. Ich bin jemand, ich habe immer recht gerne geführt. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich tatsächlich gar nicht so schlecht kann. Aber trotzdem halt eine Challenge, wenn du halt dann im Schnitt, jetzt muss ich Kopf rechnen, total schwierig, aber 4, 5 Hires in deinem Team pro Jahr hast. Das ist schon, du musst ja dann alle Strukturen nachziehen, Onboarding und so weiter, während dem normalen Tagesgeschäft. War nicht ganz so easy. Ich hatte extrem viel Glück, weil ich wirklich tolle Leute in meinem Team hatte und auch um mich herum in der Firma. Sonst, glaube ich, hätten wir es auch nicht zu dem gebracht, was wir geschafft haben in den 5 Jahren.
Mhm. Du hast gerade gesagt, dass ihr damals vor allem den Weg einschlagen wolltet, die Kompetenz in-house zu holen. Ich meine, wir bei Ecosa machen das ja mehr oder weniger in unserem gesamten Offer, obwohl ich
im
Ecosa-Institut als auch jetzt auf der anderen Seite sozusagen Nico und Team in der Strategieberatung. Was war denn damals der Grund, warum ihr gesagt habt, ihr möchtet jetzt in der Kernkompetenz in-housen?
Also ich glaube, es war wirklich der Grund, wir wollten diese Expertise in-house haben, nicht sich immer auf externe Agenturen verlassen zu müssen. Weil wir hatten teilweise sehr gute Agenturen, wir hatten aber teilweise auch bei Agenturen ins Klo gegriffen. Du weißt es halt vorher nicht. Oder es ist teilweise auch einfach ein Match. Das will jetzt vielleicht auch gar nicht heißen, dass die Agentur an sich schlecht ist, sondern vielleicht passt es auch einfach nicht.
Ja.
Und dann wollten wir das einfach, die Expertise drin haben und vor allem dann auch noch diesen ganzheitlichen Blick drauf haben, dass du wirklich die Person, die jetzt zwar im Daily Doing nur Meta-Ads macht, wir wollten, dass die Person trotzdem weiß, okay, was passiert mir jetzt gerade im E-Mail-Marketing? Ah, kriege ich da vielleicht eine Idee raus? Ah, okay, da wird der Newsletter verschickt, vielleicht kann ich den Meta-Zahlen da nicht zu 100% glauben. Also wirklich dieses bigger picture zu verstehen oder dann jetzt vielleicht noch ein bisschen technischer sprechend, auch im Online-Shop, wenn du da immer wieder Agenturen drin hast, die dann ein bisschen hier ein Feature entwickeln, da einen Code verändern, das ist halt auch super komplex dann irgendwann. Und das ist halt auch ein Risikofaktor, dass der Shop dann irgendwann nicht mehr hält. Deswegen haben wir auch, das ist, ich würde mal sagen, Startup-mäßig, E-Com-Startup-mäßig jetzt nicht so ganz normal, aber wir hatten auch relativ bald unseren eigenen Entwickler da sitzen, zwar Teilzeit, das war ein Berki, das war aber auch ein super Glücksgriff, der ist nach wie vor dabei, der halt dann einfach unseren Code in- und auswendig kannte. Und wenn wir dann wussten, okay, wir wollen das entwickeln, dann konntest du einfach mit ihm sprechen und sagen, schau mal, wir wollen das machen, könnte das irgendwie Probleme mit was anderem verursachen? Und dann wusstest du, ah, okay, können wir machen oder können wir nicht machen oder wir können es nur machen, wenn wir irgendwie vorher noch was. Also das war, glaube ich, auch so ein Thema, was schon einen Teil dazu beigetragen hat zu unserem Erfolg, dass wir wirklich alle Expertisen möglichst an einem Tisch sitzen hatten.
Ja, ich glaube, dass das auch was ist, was generell für auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen vom Podcast super spannend ist. Ich glaube, wir im Markt werden, oder wir als Ecosa werden ja häufig wegen unserem Narrativ versus Agenturen immer so ein bisschen so, okay, warum sind die Agenturen jetzt alle so schlecht, ja, warum macht die schlechte Arbeit? Ich meine, wir arbeiten sehr, sehr häufig mit Kunden oder auf Kunden in einem Hybridmodell. Das heißt, die Agentur ist trotzdem mit dabei,
ja,
aber, und das beschreibt eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast, die Meta-Agentur hat halt auch nur die Aufgabe, Meta zu machen und nicht mehr.
Klar.
So, das heißt, die gehen halt in den Account rein, haben irgendwie den Auftrag, möglichst günstig einfach im CRC die Neukunden reinzuschießen.
Genau.
Ne? Aber es ist nicht deren Aufgabe, dass beispielsweise die Kunden, die eingekauft werden über gewisse Produkte, dass sich die, du kennst die Chose und Nico mal predigt mit Kohortenanalyse, ja, und CLV, so, dass mehr oder weniger das auf Produkten passiert, wo der gesamte Profit über eine gewisse Laufzeit halt passt.
Genau.
So, und das ist halt, glaube ich, das Entscheidende gerade in der Branche, was wir auch immer wieder sehen, es geht gar nicht darum, von heute auf morgen alle Agenturen rauszukicken.
Nee, gar nicht.
Sondern dass du halt in-house zumindest jemanden hast, der als Sparringspartner genau diese Dinge irgendwo in den richtigen Kontext drücken kann. Oder auch der, wie gesagt, der Google-Agentur sagen kann, hey, wir haben jetzt eine Kampagne, die feuert gerade recht stark über Meta oder ergänzend jetzt über beispielsweise dann Klaviyo.
Ja.
Was sind gerade die Dinge, die sich synergetisch irgendwo, ja, die sich tun.
Ja, ja, total. Und ich meine, das ist echt ein wichtiger Punkt, dass man Agenturen an sich jetzt nicht total verteufelt, weil uns haben Agenturen auch super viel gebracht in den 4 Jahren davor. Ne? Ich habe ja gesagt, wie ich angefangen hatte, hatten wir erstmal alles mit Agenturen aufgebaut. Beispielsweise unsere SEA-Agentur hatte da wirklich einen sehr guten Job gemacht und wir hatten dann das Setup, was sie für uns initial gemacht hatten, einfach ein bisschen optimiert, aber ne, so weitergebracht und hatten dann teilweise 2-3 Jahre später noch Komplimente von diversen anderen Freelancern oder ne, neuen Leuten im Team bekommen zu unserer sauberen SEA-Struktur. Das macht dann, glaube ich, schon teilweise punktuell Sinn, sich da Expertise zuzukaufen, aber ja, wie du auch gesagt hast, Expertise in-house zu haben, ist wirklich essentiell, glaube ich schon.
Spannend.
Ja.
Okay, dann hast du mir vorhin erzählt, fand ich auch insane, so Astrid, wir arbeiten jetzt seit einem halben Jahr,
ja,
glaube ich, zusammen.
Roundabout.
Du hast es mir noch nie erzählt, also man muss jetzt auch da an der Stelle im Podcast nochmal sagen, der größte Querschnitt, den wir hatten, war jetzt auch ein bisschen im Institut und das,
ja.
Astrid, wir haben jetzt vor ein paar Monaten auch schon angefangen, generell alle unsere Inhalte, die wir auch von extern halt haben, in unser Produkt zusammenzuziehen, weil wir als Ecosa uns nicht hinstellen wollen und sagen, wir können selber alles so. Auch wir haben irgendwo halt gewisse Genres, die wir sehr gut bedienen können, aber andere wiederum halt eher so mittelgut. Deswegen haben wir ja bewusst auch den Schritt gegangen, sozusagen externe halt zu nutzen, dass die Kompetenz mit zusammenziehen, dass wir, egal ob das jetzt E-Mail-Marketing, ob das CRM-Themen sind, ob das jetzt Meta-Ads sind, ob das Creative sind, dass alles irgendwo zentral da ist. Was ich nur damit sagen wollte, Astrid hat bei diesem Meeting Zimtschnecken mitgebracht und ich war da voll in meinem Triathlon-Training und ich habe es nicht bereut, aber du hast mich gut convinced, obwohl ich eigentlich nie Zucker esse oder sehr, sehr, sehr.
Ja, crazy. Ja, da war ich sehr überrascht. Ich dachte mir so, oh komm, machst du dich beliebt, bringst du was Süßes mit?
Ja.
Ich wurde von allen verteufelt.
Ich habe mich nicht gefreut.
Weil, nee, keiner isst hier Zucker, ich verstehe das nicht.
Halt auf.
Wirklich, nur Proteine, nichts anderes, ist crazy. Ich weiß nicht, ob mich das vielleicht irgendwann auch
wird sich ändern.
Influenced oder umgekehrt. Ja.
Ja.
Schauen wir mal, wenn wir übernächste Woche dann auf Workation gehen, bin ich sehr gespannt, was da alles im Kühlschrank sein wird.
Ja, freust dich drauf.
Ich freue mich, ja. Ich freue mich auf besseres Wetter vor allem.
Mega.
Das ist, ja.
Meine eigentliche Frage war, und zwar, du hast mir vorhin erzählt, dass ihr in 6 bzw. 7 Länder internationalisiert habt. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch einen Podcast von Johannes gehört. Der hatte, glaube ich, eine Creative-Agentur dabei, die auch mehr oder weniger den Auftrag hatten, Ads zu bauen, die internationalisieren für Snox. Also ich glaube, für Snox ist ja vor allem jetzt gerade der französische und niederländische Markt, in den wir reingegangen sind. Aber was waren damals jetzt auch so die Kernherausforderungen, die du in deiner Rolle hattest, als ihr gesagt habt, okay, wir gehen jetzt in andere Länder rein?
Boah, sehr gute Frage. Also ich glaube immer ganz unterschiedlich, wirklich dieses, also erstmal vielleicht, wie wir vorgegangen sind, weil die Frage kriege ich tatsächlich sehr oft, weil Internationalisierung jetzt auch kein Easy-Thema ist. Mhm. Ich glaube ehrlicherweise, dass uns damals auch Timing sehr stark in die Karten gespielt hat. Den ersten Shop, den wir damals live genommen haben, außerhalb Deutschlands, war Italien. Das war schon 2021. Da sind noch nicht so viele dieser jüngeren E-Coms aus Deutschland internationalisiert. Und generell war noch Kaufkraft eine andere. Also ich glaube, das hat uns durchaus in die Karten gespielt, das muss man auch dazu sagen. Und ansonsten sind wir immer mit einem sehr leanen Setup reingegangen. Ich glaube, das ist auch eine Parallele, warum das mit Ecosa hier so gut klappt. Dieses Lean, irgendwas einfach mal machen, ist mehr meines als jetzt irgendwie große Strategien, da irgendwie Marktanalysen und solches Zeugs. Ist nicht ganz so meins. Das heißt, wir haben im Endeffekt immer einen Klon gemacht vom bestehenden deutschen Online-Shop oder dann später irgendwann von einem Online-Shop, wo wir dachten, okay, das von einem Land, wo wir dachten, okay, das ist ähnlich. Wir sind dann beispielsweise in Spanien mit einer Kopie vom italienischen Shop rein, haben das einfach mal plain übersetzen lassen und und haben dann die ersten Meta-Ads live gestellt. Da haben wir dann auch einfach geschaut, okay, was performt denn gerade im deutschen Markt gut? Okay, lass einfach mal übersetzen. Und dann haben wir nach und nach andere Kanäle dazugenommen. Das heißt, wir haben dann wirklich immer so 3 Kanäle, glaube ich, gehabt. Meta, Influencer und gutes CRM-Setup. Sie ist dann immer so nach und nach dazugekommen. Und so sind wir dann gestartet und haben dann langsam angefangen, pro Markt auch so individuell noch Learnings zu sammeln. Mhm. Wir haben immer geschaut, dass wir einen Markt nach dem anderen machen, dass wir wirklich hinbekommen, diesen Markt schon mal irgendwie profitabel, halbwegs profitabel zu haben, bevor wir dann in den nächsten reingehen. Ich glaube, das ist auch super wichtig im Sinne von Fokus. Und dann hat jeder Markt so ein bisschen seine Eigenheiten. Ne? Was italienischer Markt ist beispielsweise ein, wenn man jetzt so sagen will, so ein emotionalerer Markt, da funktioniert emotionalere Kommunikation wesentlich besser als jetzt so wissenschaftlichere Kommunikation. Das hat für uns damals besser funktioniert. Wissenschaftlichere Kommunikation Deutschland, Österreich, Schweiz wesentlich, wesentlich besser. Dann haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass generell Konsumentenverhalten auch teilweise ein anderes ist. Also das wusste ich teilweise schon vorher von meiner Erfahrung bei Stylight, wo ich ja auch für 16 Märkte, glaube ich, verantwortlich war, aber nur für meine bestimmten Kanäle. Dass südlichere Länder, die klicken wahnsinnig gerne, die kaufen aber dafür weniger. Das heißt, auf Meta umgerechnet, wesentlich geringere CPMs, wesentlich geringere CPCs, aber auch wesentlich geringere Conversion Rates. Das heißt, es nivelliert sich dann so ein bisschen aus. Man muss dann auch so ein bisschen seine Creatives dementsprechend umgestalten, seine Landingpages entsprechend umgestalten. Aber das merkt man dann so on the go und irgendwann hat man es dann halt erreicht oder auch nicht. Das ist ja auch schon auch passiert, dass wir da einen Markt beispielsweise wieder zugemacht haben, weil er nicht für uns funktioniert hat. Das ist auch, glaube ich, okay.
Das heißt, es ist, also so wirkt es auf mich gerade zumindest, so dass auch das Erschließen von neuen Märkten auch kein Plug-and-Play ist, sondern es ist genauso, wie es in Deutschland im E-Commerce ist, Testing, analysieren und besser werden.
Oder? Ja, also wir haben zwar angefangen mit Plug-and-Play, wirklich so, okay, Setup, klonen, übersetzen, da, go. Ja. Und das funktioniert okay, funktioniert meistens nicht sofort profitabel, aber so okay-ish. Und dann, klar, musst du jeden Markt nochmal individuell rausschauen, dir ansehen und optimieren. Ich meine, wir hatten dann, je mehr Märkte wir hatten, desto mehr wussten wir schon, auf was wir Acht geben müssen. Beispielsweise, vorhin habe ich das Thema Konsumentenverhalten angesprochen, das ist Bezahlmethoden, ist beispielsweise auch ein wichtiges Thema, dass wieder beispielsweise Italien, da bezahlen Leute nach wie vor sehr gerne per Nachname. Das heißt, ich gebe dem Paketboten das Geld in bar, was ich super spannend finde. Das wiederum ist in Spanien auch wichtig. Das heißt, für Spanien wussten wir dann schon, okay, diese Bezahlmethode müssen wir implementieren, um eine höhere Conversion Rate zu haben. In der Schweiz Thema Twint, also das Schweizer PayPal, was man mittlerweile nativ in Shopify integrieren kann, war damals noch ein riesen Pain zu integrieren. Aber diese Sachen wussten wir dann schon so langsam und haben dann, wie wir in UK reingegangen sind, beispielsweise geschaut, okay, was sind denn die meistgenutzten Bezahlmethoden? Gibt es eine, die wir vielleicht vergessen jetzt gerade, gibt's nicht, und das halt dann so laufend zu optimieren, genau.
Okay, das heißt, man holt sich dann, wenn man sagt, ich treffe die Entscheidung zu internationalisieren, holt man sich dann Einheimische dazu? Also stellt man dann dort in dem Land Leute an? Oder ich meine, ich stelle es mir jetzt so vor, wenn du jetzt zu mir sagen würdest, Tobi, wir möchten jetzt irgendwie morgen Ecosa-Institut in UK antesten, so, I've no idea, was da drüben in diesem Land los ist.
Ja.
Wie verfährt man da, Astrid?
Also ich glaube, das ist für einen E-Com-Shop schon einfacher als für ein Ecosa-Institut jetzt, weil wir hatten keine Leute vor Ort. Also wir hatten Lager vor Ort teilweise. Das war auch ein wichtiges Learning, dass es sehr wohl wichtig ist, dass das Paket recht schnell ankommt. Wenn der Markt dann mal eine gewisse Scale hat. Am Anfang ist, glaube ich, auch okay, wenn man von Deutschland aus verschickt. Aber uns war immer wichtig, dass alle Leute direkt vor Ort sitzen. Und ich hatte in meinem Team beispielsweise das Setup, ich hatte da nicht jemanden, der Meta als für Italien gemacht hat und der andere für Deutschland, sondern wirklich so nach Channel-Expertisen geclustert. Und dann hatten wir irgendwo im Unternehmen normalerweise jemanden sitzen, der Muttersprachler oder Muttersprachlerin des entsprechenden Landes war, weil uns das schon, das ist uns ein paar Mal auf die Füße geflogen, diese damals noch Prä-ChatGPT-Era so übersetzte Texte dann teilweise schon so nicht ganz so geil klingen.
Das heißt, ich weiß genau.
Ja, das ist ja, ich glaube, mittlerweile ist es gar nicht mal so ein Riesenthema. Klar, so Wortspiele vielleicht, aber der Rest müsste eigentlich passen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir wollen mindestens einen Muttersprachler da sitzen haben, der die da einfach kurz drüber liest, über Ads, über Newsletter, über Website und so weiter. Aber wir wollen das alles wirklich von einem Office aus basically gemacht wird. Und das war, glaube ich, auch die richtige Strategie.
Das heißt, die Leute, die jetzt diese Länderexpertise hatten, die hattet ihr schon im Unternehmen oder die habt ihr speziell dafür dann geheiert?
Teilweise. Also oft hatten wir schon Leute da sitzen, Italienerinnen, Spanierinnen, da leben sehr viele in München. Das heißt, das war dann eigentlich ein großer, guter Zufall. Für andere Länder war es ein bisschen schwieriger. Da haben wir dann halt teilweise Stellen entsprechend ausgeschrieben, dass wir dann sagen, okay, Online-Marketing-Manager mit Dutch is a plus sozusagen.
Ja.
Und es hat dann schon auch irgendwie funktioniert. Teilweise haben wir mit Freelancern gearbeitet für die ersten Übersetzungen, teilweise mit Übersetzungsagenturen. Das war teilweise sehr schlecht, würde ich nicht empfehlen. Schlechter als AI übersetzt damals noch, also es musste erst mal schaffen. Genau, aber so sind wir da vorgegangen. Super viel halt einfach auch so, okay, probieren wir mal, wir schreiben mal die Stelle aus und schauen mal, was reinkommt.
Eine letzte Frage hätte ich noch ganz kurz, Astrid. Mhm. Also wo ich zumindest recht viel aktuell mitbekomme, ist auch bei den Brands, die bei uns sind, gerade die Shops, die relativ neu dabei sind, dass viele da sehr, sehr früh sich Gedanken machen mit, internationalisiere ich, hole ich neue Produkte dazu, wie skaliere ich, und es aber eigentlich vom Verständnis her noch gar nicht an dem Punkt ist, dass man sagen würde, okay, du musst jetzt irgendwie wir nennen den ja TAM, also Total Addressable Market, aufreißen, weil dann in Summe eigentlich genügend Potenzial da wäre.
Mhm.
Siehst du das auch so? Also dass teilweise Online-Shop-Brands aktuell nicht so wirklich Klarheit haben, wie sie in die Märkte reingehen und dann vermeintlich vielleicht auch einfach gedacht wird, okay, wir internationalisieren halt jetzt, weil wenn es in Deutschland funktioniert, dann muss es ja in Italien auch funktionieren und dann ist es so eben.
Ja, also ich glaube, es kommt immer total drauf an. Es kann schon funktionieren, aber es kann halt auch nicht funktionieren. Und dann hast du halt irgendwie super viele Baustellen, die du gleichzeitig irgendwie betreuen musst. Und dann ist es eine Frage von Fokus. Das habe ich bei uns auch gemerkt, ehrlicherweise. Letztes Jahr zum Beispiel hatten wir gefühlt 50 Millionen Baustellen parallel. Und dann ist es halt super schwierig, vor allem ab einer gewissen Scale da irgendwie ordentlich was hinzubekommen. Das heißt, wenn ich jetzt über Internationalisierung nachdenke, würde ich auf alle Fälle sagen, okay, mach das erst, wenn du in Deutschland jetzt wirklich ein halbwegs solides Marktsegment hast. Kann man sich drüber streiten, wie viel das ist, aber ich würde mal schon sagen, der Umsatz sollte da mindestens siebenstellig eigentlich sein pro Jahr, tendenziell höher. Und dann wirklich Step by Step und dann nicht irgendwie so, ja, okay, ich gehe jetzt mal in 5 Märkte rein oder vielleicht auch nur 3, sondern wirklich eine nach dem anderen würde ich machen. Und dann eben, glaube ich, ist es wichtig mit einem recht leanen Setup, damit man auch relativ schnell versteht, okay, funktioniert es für mich oder funktioniert es nicht und macht Sinn, sich vermehrt noch auf den Markt zu fokussieren. Ich glaube, wenn man jetzt Deutschland nochmal anschaut, so Märkte wie Österreich, wie Schweiz, kann man super gerne einfach mitnehmen, weil die ja jetzt normalerweise nicht super viel mehr extra Aufwand bedeuten. Du musst schauen, okay, kann ich meine Pakete zu einem halbwegsen Preis nach Österreich und die Schweiz schicken? Wie schaut es mit Zoll aus in der Schweiz? Und dann kann ich das einfach in meinen Meta-Kampagnen mit einschließen oftmals. Also das würde ich schon machen. Aber alles andere, was wirklich nochmal separate Sprache, anderes Kaufverhalten tendenziell angeht. Weil es macht bestimmt auch einen Unterschied oder es kann einen Unterschied machen, ob ich jetzt von Deutschland aus in die Niederlande gehe oder eben nach Portugal wahrscheinlich. Mhm. Das könnte ich mal meinen, dass das schon auch nochmal einen Riesenunterschied macht. Aber in jedem Fall, Step by Step, würde ich sagen.
Okay, und dann hast du eines Tages gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig.
Ja, jetzt Schluss, habe ich gesagt.
Haus
hoch. Ja, das... Das war ein relativ langer Prozess für mich, weil ich habe irgendwann letztes Jahr gemerkt für mich, okay, es muss langsam zu Ende gehen für mich bei Bears with Benefits. Nicht, weil ich plötzlich alles gehasst habe von einem Tag auf den anderen, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt gerade nicht mehr die Energie geben, die ich normalerweise gerne gebe. Irgendwas ist da, ich weiß nicht gerade, woran es liegt. Habe mir so ein bisschen Zeit gegeben, habe mir dann selber wirklich auch so eine Deadline gesetzt und habe dann gesagt, okay, wenn du dich bis dahin immer noch so fühlst, dann kündigst du einfach. Und es war eigentlich immer mein Ziel, zu gehen und erstmal eine kurze Pause zu machen. Ich wollte mir ja wirklich so 3 Monate für mich nehmen. Spoiler, das hat nicht ganz so geklappt.
Du hast gepostet mit, ich habe so viel gelesen und so viel im Gym und ich habe einfach so genutzt. Ich weiß doch ganz genau.
Ja, ist schwierig. Ich bin dann Mitte Dezember bin ich raus bei Berries with Benefits und wollte dann wirklich eben 2 Monate gar nichts machen, aber habe dann im Januar relativ schnell schon gemerkt, okay, ich möchte gerne wieder was machen. Und ich bin eigentlich nicht mit dem Gedanken raus, mich selbstständig zu machen, nämlich gar nicht. Also Thema Selbstständigkeit war immer so ein bisschen im Hinterkopf, wo ich mir immer wieder mal so dachte, boah, wäre eigentlich spannend, wäre doch cool, viele Projekte parallel zu haben, da nochmal wesentlich steilere Lernkurve irgendwie. Aber habe es eigentlich immer sofort verworfen, weil ich ja an sich schon auch ein sicherheitsliebender Mensch bin, dachte ich. Vielleicht bin ich es doch nicht, I don't know. Habe dann, bevor ich gepostet habe, ich habe Bücher gelesen, habe ich auf LinkedIn tatsächlich gepostet. Ich habe gekündigt, wer hat coole Herausforderungen für mich, meldet euch bei mir. Und weil ich eigentlich dachte, ich gehe in eine Festanstellung. Ich war eigentlich ziemlich überzeugt davon und habe mir dann überlegt, okay, vielleicht, kleines Unternehmen vielleicht nochmal wirklich von der Pike auf alles aufbauen oder möchte ich vielleicht mal in was Größeres rein? Was will ich? Will ich irgendwie mehr Corporate mal wieder probieren? I don't know. Und habe mir gedacht, ich schaue einfach mal, was passiert. Und da habe ich sehr viele Nachrichten bekommen, also wirklich wesentlich mehr, als ich gedacht hatte. Ich meine, ich habe es ja gemacht, um Nachrichten zu bekommen, not gonna lie, aber ich hätte mir nicht gedacht, dass so viel reinkommt. Und dann habe ich mir selbst gesagt, okay, du machst jetzt einfach jedes Gespräch, jede, die dich fragt, machst das Gespräch und dann merkst du schon, in welche Richtung es geht. Und ich hatte wirklich coole Gespräche mit sehr coolen Leuten teilweise und habe dann aber gemerkt, ich fühle keinen der Jobs so richtig. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen entwickelt. Thema Selbstständigkeit. Und und jetzt bin ich total happy, dass ich das gemacht habe.
Aber wie, ich finde das vom Setup gerade total spannend. Wie ist es abgelaufen? Also das heißt, du hast, die Leute wollten dich eigentlich für eine Festanstellung hiren. Ja. Und du hast es dir angehört und hast sie dann trotzdem jetzt teilweise wahrscheinlich als Kunden gewonnen, oder?
Ein Stück weit. Nicht wirklich oder die wenigsten, weil die mit den meisten Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die waren schon ein bisschen größer als die Unternehmen, mit denen ich jetzt arbeite. Und viele der Kunden habe ich auch jetzt erst seit ein paar Monaten, die kannten mich da vorher noch gar nicht. Und auch ganz wichtig, ich habe auch mit einigen gesprochen, die ich halt vorher schon kannte, gesagt, bitte, ne, ganz unverbindlich, weil ich wollte jetzt auch irgendwie keine falschen Erwartungen da wecken. Und es ist jetzt auch keiner schon mit einem fixen Angebot von mir gestanden, das auch nur mal klarzustellen. Es waren teilweise echt gute Gespräche, teilweise echt super spannende Positionen, aber irgendwie habe ich es nicht gefühlt, was ich dann, also es, teilweise war ich dann wirklich verunsichert, weil ich mir dachte, ja shit, was machst du denn da?
Was hat dir an den Gesprächen oder auch jetzt an den Stellen nicht so getaugt? War es thematisch, dass es einfach Dinge waren, wo du gesagt hast, fühle ich irgendwie nicht? Oder waren es auch die Personen oder die Produkte im Hintergrund?
Nee, also es war einfach ein fühle ich nicht und ich kann dir gar nicht sagen, woran es gelegen hat, weil ich fand die Leute echt zum Großteil wirklich cool. Wie gesagt, viele kannte ich halt auch schon vorher. Die Unternehmen kannte ich, wusste, okay, das funktioniert so, auch vom Themenbereich, weil das ist etwas, was mir immer schon wichtig war, dass ich bin relativ generalistisch aufgestellt und ich möchte auch weiterhin in dem generalistischen Bereich bleiben. Ich möchte jetzt nicht super tief in Meta rein und nur da bleiben. Und die Stellen waren auch zum Großteil so, aber trotzdem hat es irgendwie, es hat von meiner Seite dann nicht so ganz gepasst, vielleicht auch von der anderen Seite, das werden wir nie erfahren. Und so hat sich das irgendwie rauskristallisiert und es war schon trotzdem keine leichte Entscheidung für mich, weil ich mir halt dachte, boah, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch total dumm, das jetzt zu machen. Und klar haben dir jetzt viele geschrieben, aber wer weiß, ob die dann mit dir arbeiten wollen würden, wenn du jetzt selbstständig bist. Also, keine Ahnung, aber dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt einfach und bin total happy.
Die besten Entscheidungen waren eigentlich nie die, die sich ab Sekunde 1 super geil angefühlt haben.
Ja, kann sein.
Es waren immer, also zumindest auch wenn ich jetzt irgendwie zurückblicke auf die Dinge, die bei mir in gewissen Momenten so gelaufen sind, die Sachen, wo ich absolut happy bin, dass ich mich jetzt beispielsweise jetzt auch vor 1,5 Jahren für Kruse entschieden habe, so, ich war mit Nico essen, so, er hat irgendwas erzählt von, hey, Kruse-Institut, wir bauen Talentspiele auf und ab die Post, so, ich habe das auch nur so teilweise gecheckt.
Same story, auch mit Nico essen, ich habe auch nur ein Drittel gecheckt.
Aber er macht's gut, und es hat auch Gott sei Dank Substanz gehabt, ja. Sonst hätte ich mir da schön in die Finger gebissen, aber Ich finde es trotzdem cool, dass du dann in so einer Situation sagst, okay, fuck it, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit rein. Und wie ist es dann abgelaufen? Also ich meine, du bist ja recht gut in der Branche vernetzt, so, ich sehe auch immer wieder auf LinkedIn, du turnst auf den verschiedensten Türen, so, alle kennen Astrid. Wie hat sich das dann auch jetzt ergeben, so?
Also ich hatte ja sehr viel Glück auch in meinem Schritt in die Selbstständigkeit, würde ich sagen. Ich hatte ja schon den Kontakt zu Nico. Das heißt, da einfach mal anklopfen, das hat ja dann relativ schnell als einer meiner ersten Kunden geklappt, dass ich da jetzt mit Ecosa arbeiten darf, was mir selbst ja auch noch wahnsinnig viel Spaß macht, weil ich ja auch super viel noch dazulerne und sehr viele Brands reinschauen kann, sehr viele coole Leute wieder kennenlerne. Genau, und alle meine anderen Kunden, die ich bis dato hatte und auch immer noch habe, sind eigentlich über mein Netzwerk reingekommen. Und das hätte ich nicht erwartet. Also ich wusste ja schon, dass ich ein gutes Netzwerk habe und ich tausche mich ja auch super gerne mit Leuten aus, immer schon. Und ich habe schon auch so ein bisschen gehofft, dass da ein bisschen was über Empfehlungen reinkommt, aber nicht, dass so viel reinkommt, ehrlicherweise. Also das ist auch etwas, was ich wahnsinnig zu schätzen weiß. Das heißt, ich nehme mir auch immer wieder vor, ein bisschen mehr auf LinkedIn präsent zu sein. Bin ich wieder komplett verschollen, mehr Bücher lesen, dann wieder komplett da, damit es auch weiterhin hoffentlich so weitergeht, weil ich ehrlicherweise keine große Sales-Person bin. Deshalb möchte ich das vermeiden, da irgendwie in irgendwelche DMs zu sliden, aber mal schauen.
Der beste Sales ist eh, wenn andere Leute über dich sprechen, das, du es nicht selber machst.
Ja, eben. Das wäre mega, wenn das halt weiterhin so bleibt. Und da bin ich total, also das weiß ich total zu schätzen, dass ich da weiterempfohlen werde. Und dass das einfach bisher so gut funktioniert hat. Das ist richtig cool.
Was sind denn so, also auch wir bei Ecosa machen uns da super viel Gedanken generell, so was ist so der Value, den wir vermitteln, was sind so auch die Dinge, die Probleme, die Pains in der Branche, die wir lösen wollen, wie möchten wir positioniert sein? Und jetzt zum Beispiel auch für das Ecosa-Institut ist, glaube ich, relativ greifbar, dass eigentlich der Kernpain, den wir irgendwo wegnehmen wollen, ist, dass einfach diese Inhouse-Kompetenz auch unter der Geschäftsführung auch verankert wird. Also, dass die Mitarbeiter genauso unternehmerisch mitdenken können, auch wenn sie operativ in ihren Rollen drin bleiben, wie davor. Aber vielleicht dazu, zu deiner Selbstständigkeit. Ich meine, am Ende zieht man ja schon auch immer ein gewisses Klientel an. Was ist denn jetzt gerade so ein bisschen der Pain oder die Herausforderung, wie Online-Shops auf dich zukommen und sagen, hey, let's work together?
Ja, also ich glaube, da ist es wirklich auch, dass ich relativ breit aufgestellt bin, ein großer Vorteil und da in vielen Bereichen unterstützen kann. Und ich glaube auch, dass ich halt jetzt nicht nur strategisch an die Sachen rangehe, sondern wirklich auch operativ teilweise was abarbeite. Das habe ich die letzten Jahre ein bisschen vermisst. Jetzt bin ich wieder operativer drin, auch teilweise in Bereichen, was mir auch total Spaß macht. Und was ich merke bei vielen Unternehmen, vor allem bei kleineren, ist es halt so, ich habe das Gefühl, als Unternehmerin, als Unternehmer, ich muss alles machen, weil da habe ich jetzt das gelesen, da habe ich einen Podcast gehört und mehr so dieses dann auch von mir oder bei Ecosa machen wir das Gleiche, gesagt zu bekommen teilweise, nee, es ist okay, wenn du dich erstmal nur auf das Thema fokussierst. Ne? 80-20 ist auch etwas, wo ich krass dahinter stehe, dass du einfach da jemand mit mir oder mit anderen, die ja das Gleiche machen wie ich, sitzen hast, der sagt so, nee, glaub mir, ich sehe das bei sehr vielen, erstmal full focus das und dann machen wir das Nächste. das vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage zu 100%
ist. So ein bisschen wie so ein Personal Trainer, der sagt so,
ein bisschen vielleicht, ja.
Mach doch lieber das mehr oder das genau. mehr oder geh da noch rein. Ja, aber ich meine, ich glaube, dass wir in der E-Commerce-Branche aktuell ein sehr großes Problem haben und das ist nicht, dass es an Wissen fehlt. Ich glaube, wir sind alle Wissensmonster. Ich glaube, das ist ein Zitat von Matthias Walter-Eser. Auch da Props kurz an ihn, falls ich jetzt sein Zitat klaue. Aber wir sind alle Wissensmonster, aber wir tun uns in der Umsetzung schwer. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, den du gerade beschrieben hast, dass viele Founder und auch Founderinnen im E-Commerce zwar super viel Input bekommen, was man alles tun kann mit, hey, noch das tun oder die Attribution oder nutzt doch irgendwie jetzt mal das Theme für dein Shopify. Ja. Und du aber an sich keine wirkliche Sicherheit hast, dass du an Dingen arbeitest, die halt maximalen Value stiften, oder?
Genau, also ich habe genau das, was du sagst, ne? Also Wissensmonster war mir bisher kein Begriff, aber ich weiß, was da gemeint ist. Es ist ja auch heutzutage so einfach, an neues Wissen zu gelangen, aber dass du dann teilweise wirklich dieses, man kennt es ja von Konsumentenseite, dieses Paradox of Choice hast. Du hast so viele Möglichkeiten und dann machst du halt einfach mal gar nichts, weil du halt nicht weißt, wo du anfangen sollst. Und ich glaube, das ist schon etwas, was schwierig ist, wo ich mich selber auch in Vergangenheit öfters aber mal dabei ertappt habe. Ne? Dann mache ich da noch ein bisschen, da noch ein bisschen, da noch ein bisschen und dann mache ich halt alles, aber nichts richtig. Mhm. Sondern eher so das Richtige machen und dann idealerweise das Richtige noch richtig machen. Das ist, glaube ich, schon eine große Challenge.
Was ist denn das Wichtige?
Ja, das kommt, da kommt es halt immer drauf an. Ne? Ja, also ich glaube, das Wichtigste für E-Commerce-Unternehmen ist wirklich mal so diese ganzen Basics zu haben. Habe ich einen Online-Shop, der funktioniert? Habe ich da, also welche Baustellen habe ich gerade in meinem Online-Shop offen? Wie schauen denn da so meine, sagen wir mal, Haupt-KPIs aus? Und was ist denn für mich jetzt gerade der größte Hebel? Ist es jetzt vielleicht, okay, meine Conversion Rate ist gut, aber mein AOV ist kacke. Ja, dann sollte ich vielleicht, bevor ich meine Conversion Rate optimiere, mehr Energie reinstecken, meinen AOV weiter zu optimieren. Oder ist beides gut, aber mir fehlt es an Traffic? Ja, dann vielleicht Full Focus erstmal auf Marketing, wenn dein Shop als solcher schon konvertiert, aber nicht irgendwie, klar, ne, alles ist wichtig und idealerweise kommt man irgendwann in so eine Methode rein, wo man alles gleichzeitig im Auge behält und auch alles gleichzeitig gut optimieren kann, aber ich glaube wirklich zuerst schauen, was ist der größte Hebel, wo soll ich zuerst rein und dann Schritt für Schritt die nächsten Sachen und nicht irgendwie alles gleichzeitig, weil das ist halt, dann weißt du halt auch nicht, wenn was funktioniert oder noch schlimmer, wenn was nicht funktioniert, woran hat es denn gelegen? Ne? Ist es jetzt, weil ich das geändert habe oder ist es, weil ich meine Marketingkommunikation geändert habe oder ist es vielleicht, weil ich jetzt plötzlich ein neues Theme ausgegraben habe, wo der Cart Buggy ist, aber ich habe es nicht mitgekriegt, weil ich keine Zeit hatte, den Shop zu testen, weil ich, ne, also das sind halt so ein bisschen die Sachen und diese teilweise langweiligen Sachen sind aber auch total essentiell. Also wirklich den eigenen Shop immer wieder im Auge behalten und immer wieder durchchecken. Weil manchmal hat man Bugs, wo man selber erst nach 2 Tagen draufkommt, aber man hat ultra viel Budget verschossen. Also ich glaube, das sind so ein bisschen die Sachen. Aber dieses eine Rezept ist so schwierig. Ne? Ich meine, beziehungsweise dann bräuchte es uns ja hier alle nicht, wenn du wüsstest, du machst das und dann machst du das und fertig und du bist reich. Ja.
Ist leider noch nicht passiert.
Noch nicht.
Aber ich finde, du hast gerade ein super spannendes Thema angesprochen, weil am Ende bin ich auch der Meinung, dass wir viele Founder haben, die immer, also natürlich geht es irgendwo auch um Geld verdienen.
Klar.
Aber am Ende bin ich auch der Meinung, dass also Neugründen immer auch ein gewisses Ego-Thema ist. Und ein Stück weit ist natürlich irgendwo das Shiny Object umsetzen mit allen erzählen, yo, ich habe TikTok-Shop gemacht und es hat voll skaliert. Wesentlich spannender auch im Erzählen und auch vom Fundament her, als wenn du irgendwie sagst, ich habe jetzt irgendwie heute den Ecosa-Kassensturz ausgefüllt und habe meine Liquidität für die nächsten Warenbestellungen geprüft. Ja. So, das kannst du, wenn du es zum 10. Mal gemacht hast, halt auch niemandem irgendwie mehr erzählen. Und das ist, also ich will auf gar keinen Fall jetzt sagen, dass alle E-Commerce-Founder ein Ego-Thema haben oder gar keine Umstände. Ne? Aber ich finde trotzdem, dass man daran auch einfach sieht, warum dieses Shiny-Object-Syndrom im Markt so gut funktioniert. Ja. Weil es hängt eigentlich nicht an den Möglichkeiten, die es im Markt gibt, sondern es ist eher genau das, was du auch beschrieben hast, zu verstehen, was hat den größten Leverage in dem, was ich gerade tue. Und das ist ja nicht nur ein Thema im E-Commerce, sondern eigentlich in jeder Art von Unternehmen.
Wahrscheinlich, ja.
Also ich meine, wir bei uns ist natürlich auch, wenn wir bei Ecosa auch überlegen, was können wir irgendwie offerieren, wie können wir uns geben, was können wir anbieten, was brauchen die Leute, ist das auch irgendwo eine super spannende Challenge. Und ich würde lügen, wenn wir nicht auch immer wieder in gewissen Momenten, wo wir eruieren, was wir machen, auch diesen Shiny Objects
ja, klar,
verfallen.
Klar.
So, das ist schon doch irgendwie geil. Das klar. Reizt sich halt.
Total. Gerade. Also ich will ja immer noch ordentlich mit TikTok Shop durchstarten. Ne? Das, was du genannt hast, ich bin wahnsinniger TikTok-Fan. Ja, doch. Also ich habe auch meiner Zeit bei Bears & Benefits sehr eng mit TikTok selbst zusammengearbeitet. Da arbeiten sehr coole Leute. Shoutout, falls es jemand hört. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und jetzt gerade arbeite ich kaum mit TikTok, sagen wir mal so. Ich vermisse es ein bisschen und von TikTok Shop habe ich von der Seite noch relativ wenig mitbekommen. Deswegen, I feel you, ich habe das auch. Aber ich habe mich in den letzten Jahren auch besser kennengelernt, dass ich halt einfach auch merke, wenn ich diese Momente habe, dann einfach sage, nein Astrid, weg, ne? Jetzt Fokus. So, also es klappt mal mehr, mal weniger. Aber ja, du hast recht, dieses Shiny Object Denken ist auf alle Fälle ein Ding.
Astrid, super spannend. Ansonsten, ich meine, wir stehen jetzt kurz vor Q4, beziehungsweise eigentlich nicht kurz vor Q4, sondern
mittendrin
sind jetzt nochmal eigentlich 2-3 Monate hin. Die Brands, die bei uns, würde ich jetzt sagen, sehr exzellent generell in sehr vielen Dingen sind, die sie tun, die fangen jetzt eigentlich schon mit der Vorbereitung an. Ja. Wie blickst du jetzt gerade so auf die Branche? Was sind die Themen gerade, die Leute beschäftigen? Oder was denkst du auch, wie Q4 laufen wird?
Boah. Also ich würde ehrlicherweise sagen, wenn man jetzt mit der Q4-Planung anfängt, ist man schon wieder fast ein bisschen zu spät, aber trotzdem besser jetzt als gar nicht. Das war, ja, also eigentlich seit ich in dem Bereich arbeite, irgendwie immer, jedes Jahr dachten wir uns, egal wo ich gesessen bin, boah, nächstes Jahr fangen wir früher an, wir sind irgendwie wieder schon komplett zu spät und das und das schaffen wir nicht mehr. Jetzt hatte ich gerade witzigerweise heute vorhin einen Call mit einem Kunden von mir, wo ich zum ersten Mal dann gesagt habe, okay Leute, was machen wir denn eigentlich zu Black Friday? Also, ne?
Was machen wir denn eigentlich? Kontrolliertes Systematisches Plan, genau so
aus. Ja, genau. Ja. Ah, lass mal den nächsten machen. Ist super wichtig, wissen wir alle, Vorbereitung ist das A und O. Man braucht einfach eine geile Aktion und ich habe das Gefühl, die müssen jedes Jahr noch mal einen Ticken besser sein als die davor, weil also vor 10 Jahren, als ich zum ersten Mal in einem Online-Marketing-Bereich gearbeitet habe, da habe ich selber erst von Black Friday erfahren, das wusste ich vorher nicht. Und da weiß ich noch, in der Innenstadt gab es bei Mango und bei Zara so ein paar Aktionen and that was it. So, wenn du da irgendwie was online gemacht hast, dann hast du ja Geld, wie sagt man, in Schubkarren nach Hause fahren können, basically. Das ist jetzt jedes Jahr gefühlt oder wahrscheinlich auch echt ein bisschen schwieriger geworden. Deshalb total gespannt, wie es dieses Jahr laufen wird. Aber ich glaube, man braucht auf alle Fälle eine Aktion, die besser ist als alles andere, was man das ganze Jahr hatte, wenn man Black Friday mitnimmt. Und dementsprechend ist die Vorbereitung halt super wichtig, weil ich glaube, einfach nur ein Rabatt, ja klar, kann man machen, je nach Produktkategorie, aber idealerweise ist vielleicht auch ein bisschen was Kreativeres mit irgendeinem Giveaway on top, ab einem spezifischen AOV oder so. Oder jegliche andere Art und dann auch wirklich Kommunikation vorbereiten, wirklich Creative Pipeline auffüllen. Das ist auch etwas, wo, glaube ich, viele dran scheitern, wenn sie dann einfach ihre eigenen Creatives cool finden und deshalb dann nicht mehr nochmal weiterdenken. Dann ja, verpasst man vielleicht die Chance, dass man da noch ein bisschen was nachschießen kann und noch mehr Volumen mitnehmen kann. Und idealerweise schon ein paar Tage vor Black Friday starten. Es wird gefühlt auch jedes Jahr früher. Man kann auch den Singles Day vielleicht noch mitnehmen. Das ist der 11.11. immer. Kommt ja von der anderen Seite, also mehr aus dem asiatischen Raum zu uns rüber. Ist auch stärker geworden die letzten Jahre. Bin gespannt auf dieses Jahr, dass man da auch schon ein bisschen vorab was abschöpfen kann. Und dann, glaube ich, in der Kommunikationsstrategie, wenn man vorher anfängt dann und zu Black Friday wirklich keinen besseren Deal hat als in der Zeit vorher, das auch kommunizieren. Weil man sieht es schon oder man hat es die letzten Jahre schon auch gesehen, dass Konsumenten mittlerweile darauf warten auf den Tag. Vorher siehst du große Kaufzurückhaltung.
Ich habe auch schon eine Liste.
Ich habe auch immer eine Liste. Aber wir arbeiten in dem Bereich, ne? Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber auch andere Leute, die einen komplett anderen Job haben, die vor 5 Jahren wahrscheinlich nicht mal wussten, was Black Friday ist, haben es halt jetzt im Kopf und bereiten sich darauf vor. Das heißt da wirklich auch vorab, wenn man früher startet, das offen kommunizieren und dann auch wirklich machen. Weil wenn man dann zu Black Friday nochmal was Spezielles hat, dann ja, ist vielleicht nicht ganz so nett, wenn es dann um Wiederkaufrate und so weiter geht. Also das sind, glaube ich, wichtige Sachen. genug Stock da haben. Keiner will zu Black Friday out of stock gehen, glaube ich. Und dann ist, glaube ich, auch das Wichtigste, sich schon vor Black Friday zu überlegen, was machen wir denn danach? Weil, ne, Weihnachtsgeschäft, klar, viele kaufen ihre Weihnachtsgeschenke schon um Black Friday herum, aber auch danach sollte man noch schauen, dass man da die Vorweihnachtszeit, je nach Produktkategorie, noch gut mitnimmt. Und dann mein Lieblingsquartal im E-Commerce ist tatsächlich immer Q5. Mm. Also da zwischen 25.12. und, was ist es denn, wahrscheinlich 5.1. oder so. Da, wo alle zu Hause sitzen. Genau, wo alle zu Hause sitzen. Und so ab dem 26. hat keiner mehr Bock, mit den Verwandten was zu reden. Und dann sitzt das, so stelle ich mir das vor, dann sitzt man auf dem Sofa vollgefressen, sau viel irgendwie Geld da neben sich, was man geschenkt bekommen hat.
Im besten Fall, sonst halt Socken oder so.
Ja, genau. Oder dann irgendwie, vielleicht hat es sogar Weihnachtsgeld gegeben oder I don't know. Und ja, und aus Langeweile verschoppt man das dann online.
Aber wie bewerbe ich sowas dann? Also
entweder hast du auch nochmal einen Sale, der muss nicht ganz so krass sein wie Black Friday Sale, oder man hat, vielleicht hat man irgendwie einen Produktlaunch, der da irgendwie gut reinpasst. Oder man fängt dann schon irgendwie mit der New Year, New Me Kommunikation an. Ne? Wir wollen ja einmal alle unser ganzes Leben ändern ab Januar. Vor allem in diesem Fitness-Wellness-Bereich, glaube ich, könnte das auch ohne Rabatt ganz gut funktionieren. Muss man sich so ein bisschen überlegen. Aber das ist halt, das ist auch viel größer geworden in den letzten Jahren vom Gefühl her. Aber das ist etwas, was viele noch nicht auf dem Schirm haben. Und vielleicht jetzt, je nachdem, wie viele Leute da zuhören, sollte auf alle Fälle schon auch nochmal mit in die Planung aufgenommen werden.
Hört sich jetzt natürlich erstmal nach mega viel an. Also es ist jetzt einfach von der Komplexität, was man beachten muss. Ich glaube, dass viele auch von den Brands, also ich führe jetzt auch aktuell im Kurse-Institut sehr viel Gespräche mit Foundern, wo es dann halt um die Mitarbeiter geht, dass die aufs Kurse-Institut gehen, wo, mit denen wir jetzt nicht strategisch zusammenarbeiten, ja, kann man ja separat auch machen.
Ja.
Aber was ich mitbekomme, ist, dass die Leute teilweise halt auch so ein bisschen einfach darauf vertrauen, dass es schon irgendwie laufen wird. Und das ist was, wo, also ich letzte Woche auch erst wieder einen Founder im Call gehabt, der ihm erzählt hat, ja, die saßen irgendwie in der Garage und hatten die Päckchen irgendwie alle schon halt alles da liegen, dachten so, jetzt brennt gleich die Hütte und es ist einfach nichts passiert. Und das ist, glaube ich, was genauso den Unterschied zwischen halt good to great macht. Also, ja, dass du trotzdem, obwohl du vielleicht ein gutes Produkt hast, ich glaube, dass es viele, viele Brands gibt, die in Q4 nur einen Bruchteil des Potenzials heben, nicht weil sie ein schlechtes Produkt haben oder weil sie Marketing nicht checken, sondern weil sie halt die einfachen Dinge, wie jetzt genauso wie du es beschrieben hast, Forecasting, generell halt auch CAC-Plantabelle bei uns, also zu checken, wann kann ich wie viele ausgeben, auch Intraday skalieren, wann gehe ich rein, wann gehe ich raus.
Absolut, ja.
Aber auch natürlich Creatives vorladen und Angebotsgestaltung.
Genau.
Also checken, was ist eigentlich mein Offer und wann beißen die Leute an. Und ich hab am Sonntag den Workshop so ein bisschen mit moderiert. Ich weiß nicht, hast du zugehört?
Nee, leider nicht. Ich war im Gardasee.
Die Aufnahme ist noch ein paar Tage verfügbar.
Stimmt, ja. Stimmt, ich habe das Tab offen.
Ja, das, Gott sei Dank, Gott sei Dank sagst du es jetzt. Also alle, die zuhören, können mir gerne einfach auch nochmal eine Nachricht schreiben. Die Aufnahme wird jetzt zum 31.08. dann wieder runtergenommen. Mhm. Aber alle, die sie trotzdem sehen wollen, können sehr gerne einfach nochmal schreiben. Aber ja, ich glaube, es ist, wird ein spannendes Q4 und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das alles so entwickelt wird, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass viele E-Commerce-Brands aktuell an dem Punkt stehen, dass es gerade so noch läuft, aber dass sich das zeitnah drehen wird. Also, dass wir jetzt gerade noch genauso die Balance haben, wo Leute, die es so ein bisschen Rookie-mäßig betreiben und sich zum Beispiel jetzt auch mit ihren eigenen Zahlen oder jetzt auch mit generell Werbekanälen nicht auseinandersetzen, dass es gerade so noch funktioniert, weil die Agentur halt vielleicht doch in gewissen Momenten mal dann den Karren aus dem Dreck zieht.
Mhm.
Aber korrigier mich gern, wenn du es anders siehst. Wir hatten am Office Day einen Vortrag von Max Rast. Shoutout auch an Max, falls es dich anhört. Ich weiß, er ist sehr beschäftigt gerade mit Kind und allem drum und dran, Kindern. Aber der hat einen Vortrag gehalten, wo du auch siehst, dass generell die CACs, also die
Customer Acquisition Cost,
genau, pro Monat halt, oder beziehungsweise über den Jahresvergleich immer mehr angestiegen sind und auch parallel die Deckungsbeiträge ganzheitlich auf den E-Commerce-Brands. Ja. Ich meine, Max sieht ja gefühlt tausende E-Commerce-Brands.
Ja, wahrscheinlich nicht nur gefühlt.
Immer schlechter auch von Jahr für Jahr wird.
Ja.
So, das heißt, wir haben irgendwo schon auch einen gewissen Trend in der Branche, dass es wichtig ist, sich genau mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es hört sich im ersten Moment ja erstmal nach enorm viel Arbeit an, was ich tun muss. Aber korrigier mich gern, wenn ich falsch liege, Astrid. Aber ich habe das Gefühl, es ist vielmehr einfach einen Perspektivenwechsel und Dinge in einem anderen Kontext zu sehen und dann einfach anzufangen, andere Dinge oder teilweise vielleicht auch ähnliche Dinge zu tun.
Ja, absolut. Und ich glaube, du musst dich halt einfach als E-Commerce-Gründer oder generell als Gründer, Gründerin mit deinen eigenen Zahlen auseinandersetzen. Du musst deine eigenen Zahlen verstehen. Sonst glaube ich, wird es schwierig. Vielleicht ging das vor ein paar Jahren nochmal, wie auch so dieser ganze Dropshipping-Hype war, ne, wo du halt einfach irgendwas gemacht hast und du hast profitabel skaliert. Das ist halt nicht mehr so leicht, zu Recht, finde ich. Und dann hast du natürlich auch nochmal die ganzen sozioökonomischen Faktoren, die mit reinspielen. Ne? Wir haben gerade weltpolitisch auch ein bisschen schwierige Lage. Kaufzurückhaltung ist auch immer wieder ein Thema. Und dann kriegst du halt nicht mehr, sorry, jeden Mist online vertrieben, sondern du musst dich schon auch so ein bisschen, wie du auch gesagt hast, Angebotsgestaltung, was ist denn eigentlich mein Produkt, wie kann ich die USPs meines Produkts besser kommunizieren, Kundenverständnis, das ist ja wirklich, das sind ja eigentlich die Basics, aber man sieht es ja leider schon noch sehr oft, dass dem halt einfach viel zu wenig Beachtung geschenkt wird, weil man halt irgendwie, oder man stellt sich das irgendwie auch so leicht vor. Es passiert mir immer wieder, dass ich mit branchenfremden Menschen spreche, die dann sagen, ja, aber dann mach doch einen eigenen Online-Shop.
Verkauf doch mal T-Shirts.
Genau, mach doch einfach einen Online-Shop. Na, natürlich, woher sollten sie, ich weiß ja auch nicht, ich arbeite halt länger schon im Bereich, deswegen sind mir diese ganzen Sachen klar. Natürlich wissen das andere nicht, aber das ist halt nicht reicht, einfach nur einen Online-Shop online zu stellen. So musst du ja schon schauen, wie kriege ich die Leute drauf. Das kostet natürlich Geld. Ne? Das sind die ganzen Sachen, die für uns normal sind. Und ich sage jetzt auch nicht, dass es viele E-Commerce-Gründer, Gründerinnen da draußen gibt, die das nicht wissen. Aber es reicht halt auch nicht, nur die groben Basics zu kennen, sondern du musst ja wirklich wissen, okay, welcher Kanal bringt mir was? Was ist denn jetzt, wenn ich mehrere Produkte habe? Was ist denn so dieses klassische Einstiegsprodukt? Wie ist denn danach die Wiederkaufrate? Kaufen die dann noch ein anderes Produkt? Bundling, Upselling, diese ganzen Geschichten, auch wenn ich vorhin gesagt habe, okay, Fokus, stehe ich immer noch dahinter, aber trotzdem muss man das große Ganze und wie die einzelnen Sachen miteinander wirken halt verstehen. Und also ich glaube schon, ich sehe, dass es schwieriger geworden ist über die Jahre. Es war, glaube ich, nie super easy, aber es ist schon schwieriger geworden durch verschiedene Faktoren bedingt. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass es irgendwie in nächster Zeit viel einfacher werden wird. Es kommen nochmal neue Challenges auf uns zu. Ne? So sehr uns AI im Daily Doing unterstützt, so eine gleich große Challenge wird es auch sein, wenn ChatGPT jetzt anfängt, da Produkte für uns zu vermarkten. Weiß ich nicht. Also kann gut laufen für einige, kann aber auch ziemlich scheiße laufen für andere, die jetzt beispielsweise einen großen Traffic aus Google organisch oder auch paid wahrscheinlich rausziehen.
Ich finde, man merkt auch gerade so, also kommt mir zumindest so vor, jetzt auch viele, viele von den Mittelständern, die in Deutschland irgendwo so ein bisschen Innovation, Digitalisierung verschlafen haben.
Ja.
Vielleicht auch viel irgendwie so ein bisschen auch aus stationärer Mode und so weiter und so fort. Das können wir jetzt ja irgendwo, ich würde es jetzt nicht branchenübergreifend auf alles definieren, aber mein Gefühl ist so ein bisschen, dass wir da in Deutschland gerade in gewissen Momenten auch einfach pennen und nicht fleißig und innovativ genug sind. Und das, also du hast es ja gerade angesprochen, jetzt auch mit AI. Nico predigt da jetzt schon seit Monaten so, Product is key, so, und das wird, glaube ich, noch viel mehr der Fall sein, weil auch jetzt gerade, wir kriegen viele, viele Anfragen von Kunden, die reinkommen und sagen, ich habe ein Problem mit Meta-Ads oder mit Google-Ads oder auch im Institut, die erzählen mir, hey, das und das funzt irgendwie nicht und wir müssen es irgendwie hinbekommen. Ich glaube, dass E-Commerce jetzt aktuell auch schon ein Stück weit an dem Punkt ist, und es wird noch mehr an den Punkt kommen, dass Marketing nicht die Herausforderung ist, sondern es ist ein Business Model Problem. Und das sind teilweise ganz generische Dinge, dass ich vor ein paar Wochen auch wieder ein Gespräch gehabt mit einer Founderin, die irgendwie eine spezielle Wundheilsalbe verkaufen wollte. Und ich auch gesagt, die Salbe, wenn du die kaufst, ja, der mehrere Wochen liegt die da, du verbrauchst die jetzt nicht einmal komplett so. Das ist vielleicht ein AOV von 20 Euro, das kann sich nicht rechnen. Ja. Also es ist per Default einfach broken.
Ja.
Und das ist genau der Punkt, auf den wir, glaube ich, immer mehr Step-by-Step hingehen würden. So, es ist auch viele, die es neu gründen und sagen, hey, bei Stocks hat es ja funktioniert oder bei Pure hat es ja funktioniert. So, yo, da hat es auch funktioniert, da waren wir in einer anderen, ich würde sagen, Epoche.
Ist so, also es ist absolut meine Rede. Sorry, dass ich da jetzt kurz reingerätscht habe. Das ist, weißt du, es ist schon mehrmals jetzt passiert, seitdem ich selbstständig bin, dass das Leute mich approached haben, so mit dem Thema, okay, du hast ja, du, nämlich ich, habe Bears with Benefits alleine auf 40 Millionen skaliert, mach das mal für uns auch, ne, so O-Ton. Das ist halt klar, also wir haben bestimmt vieles richtig gemacht in den letzten Jahren bei Berries with Benefits, aber es ist auch viel Timing, es ist viel, ne, Early Mover gewesen bei dem Produkt und es ist auch einfach ein Business Model, was funktioniert hat. So, das, ich glaube nicht, dass man das jetzt so easy einfach Copy-Paste wieder machen kann, aber genauso wie du sagst, das mit Snox, das hört man auch ständig, wow, Snox macht so, wir machen jetzt genau gleich. Das funktioniert halt nicht für jedes Vertical, für jedes Businessmodell, es muss, also ja, schwierig. Und man hört halt immer nur von denen, für die es funktioniert. Aber du hörst ja halt dann nicht, okay, aber 50 andere haben versucht, Snox zu kopieren und sind daran gescheitert. Ich will jetzt nicht sagen, oh Gott, gründet nicht und keiner schafft's, auf keinen Fall. Aber wie du sagst, ist es halt schon auch komplex und man muss wirklich von vorne bis hinten alles durchdenken und durchrechnen vor allem. Also man muss schon ein bisschen Zahlen mögen, glaube ich auch.
Ich glaube, es ist so, wie es immer ist, so einfach in die Themen reingehen, funktioniert vielleicht auf die ersten paar Meter ganz gut, aber, und das ist halt, glaube ich, always on, immer, egal ob das jetzt, wir haben jetzt ja vorhin bei dem Thema Selbstständigkeit und Angestelltsein, haben wir ja angefangen, es ist immer so, dass du irgendwo in gewisse Dinge reingehst, die vielleicht im ersten Schritt einfacher sind und dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo sich dann halt die Spreu vom Weizen trennt.
Ja, klar.
Und das sehen wir im E-Commerce genauso, wie wir es im B2B sehen, genauso, klar, wie wir es im SaaS-Bereich sehen. So. Ja. Und das, glaube ich, wird einfach in zunehmend mehr noch gefordert werden, weil einfach die Online-Shops, die wir jetzt gerade haben, so, ich auch wieder toi toi toi, ich glaube, die Jungs jetzt im Fulfillment haben da und natürlich auch die Damen im Fulfillment einen großartigen Job gemacht die letzten Monate. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wir hatten eigentlich so gut wie keine Cases, die irgendwie nicht funktioniert haben. Und ich glaube, das wird ein spannendes Q4 auf jeden Fall.
Absolut, ich bin so gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Aber eigene Black Friday Shoppingliste muss noch finalisiert werden, damit wir auch ein bisschen den lokalen E-Commerce unterstützen. Ne? Das ist auch wichtig.
Ja, ich habe das schon seit Wochen vor, also es steht bei mir in Asana schon im Backlog, dass wir mal so eine Liste von allen Ecosa-Brands, die wir haben, halt machen.
Ach, weil cool,
ich habe jedes Jahr genau dasselbe Problem, dass ich halt Oma und Opa irgendwie beschenken muss und dann halt Bruder und Mutter und so und Gefühl schenke ich irgendwie jedes Jahr eh immer was Ähnliches. So, ich glaube, meine Mama hat jetzt 10 Jahre in Folge grünen Tee bekommen. Also
aber sie freut Matcha sich oder normalen grünen Tee?
Ich glaube, Matcha wäre ja so ein bisschen too dynamic generell. Aber schauen wir einfach mal. Deswegen so eine Liste irgendwie an vorselektierten Brands.
Fände ich mega.
Ja,
fände ich richtig gut. Weil wie du sagst, also so kleine Geschenke, wo man dann vielleicht nicht weiß. Oder auch Leute mit Produkten zu beschenken, wo sie vielleicht noch gar nicht wissen, dass die existieren. Weil das ist ja genau das, was du vorhin wahrscheinlich auch im Thema Product. Ne? Product ist wirklich key, dass du halt nicht was Austauschbares hast. Du willst ja was haben, was ein bisschen uniker ist, was man dann auch seinen Freunden schenkt, wo man seiner Familie von erzählt, wo dann in der Post-Purchase-Survey rauskommt, 30% Empfehlung von Freunden und Verwandten, weil dann merkst du halt, okay, es ist ein Product-Market-Fit und da wollen wir hin.
Mega.
Ja.
Astrid, vielen Dank heute für den Podcast.
Danke dir.
Sehr viel Spaß. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Super spannende Insights auch. Und wir sind sehr happy, dass du bei Ecosa an Bord bist, dass du uns supportest bei allen Dingen und auch weiterhin toi 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 bei deiner Selbstständigkeit. Krieg viel mit. Ich glaube, die Kunden sind sehr happy und schauen wir einfach mal, was in Q4 passiert, oder?
Ja, oh Gott, ja. Bisschen Angst, aber auch Vorfreude.
Ja.
Ja, danke dir auch. Ne, hat Spaß gemacht, dass wir endlich mal ein bisschen gequatscht haben.
Ja.
Und bin auch sehr happy, dass ich
so hier an Bord bin. So mache ich es jetzt in Zukunft. Also alle Leute, die mir irgendwie aus dem Weg gehen im
Office, aus dem Weg gehen.
Ich habe gerade grünes Licht gegeben, dass ich jetzt nochmal wieder was machen darf.
Mega.
Und genau.
Cool, ja.
Vielen Dank.
Mach das. Ja, danke.